Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Wer verdient am meisten auf den Chefsesseln der DAX-Konzerne? Und wie wirkt sich die Pandemie auf die Vergütung aus? Gleich mehr dazu, so viel vorab: Der VW-Chef steht nicht mehr auf Platz 1 der Topverdiener. Zum Start der Sendung aber: Nach knapp einer Woche der Blockade im wichtigsten Wasserweg zwischen Europa und Asien ist der Riesenfrachter, der den Suezkanal verstopfte, zumindest in Bewegung gekommen. Jürgen Striack dazu.
Fast 400 Schiffe sollen es sein, die inzwischen an beiden Enden des Suezkanals auf ihre Durchfahrt warten. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg hatte sogar von 450 wartenden Frachtern berichtet. Seit dem frühen Morgen gibt es nun die Hoffnung, dass die Durchfahrt bald wieder möglich sein könnte. Zuerst gelang es den Bergungseinheiten, das Heck des 400 Meter langen Containerschiffes in Richtung Fahrrinne zu bewegen. Später soll es in einen freischwimmenden Zustand gebracht worden sein. Es werde derzeit gesichert. Nach Informationen der Suezkanalbehörde hatten seit dem Morgengrauen 10 Schlepper aus verschiedenen Richtungen versucht, das riesige Schiff zu bewegen. Wenn alles gut geht, könnte es demnächst seine Fahrt Richtung Norden fortsetzen. Vorher werde es jedoch in eine Warteposition geschleppt. Das könnte geschehen, so die Behörde, wenn der Wasserstand im Laufe des Tages steige. Nach der Erfolgsmeldung kursierten im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern anderer Schiffe. Wann der Kanal für die anderen wartenden Schiffe wieder freigegeben wird, war am Morgen jedoch noch unklar. Tagelang hatten Hilfs- und Bergungsteams mit Schleppern und Baggern versucht, das Containerschiff Ever Given zu befreien. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi hatte bereits angeordnet, die teilweise Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiterhin erfolglos bleiben sollten. Das Schiff war am Dienstag auf Grund gelaufen und hatte seitdem die Fahrrinne blockiert. Zu den Schiffen, die seit Tagen auf ihre Weiterfahrt warten, gehören nach Angaben der Suezkanalbehörde auch Öltanker und Flüssiggasschiffe. Rund 15% der maritimen Handelsrouten weltweit führen durch den Kanal. Die Blockade soll zu Verlusten von täglich rund 14 bis 15 Millionen US-Dollar geführt haben.
Jürgen Striack war das aus Kairo. Es reicht also, dass ein einzelner, wenn auch sehr großer Frachter einen Flaschenhals in den globalen Handelsrouten verstopft. Und schon geraten die Handelsströme weltweit aus dem Tritt. Das hört sich nach einer bedenklichen Sollbruchstelle im Globalisierungssystem ein. Am Mittag mutmaßte NRWs Ministerpräsident Laschet sogar, also da könnte auch so mancher Corona-Test im Suezkanal stecken geblieben sein. Aber immerhin, der gestrandete Frachter bewegt sich wieder. Die Frage an den Börsenberichterstatter, an Jan Plate: Wie hörbar war denn das Aufatmen an den Finanzmärkten?
Also es hilft der Stimmung, aber auf dem Börsenparkett ist schon auch zu hören, bis sich der Schiffstau auflöst. Das dauert ja schon eben auch noch ein bisschen. Andererseits eben die Stimmung am Aktienmarkt ist soweit gut, auch weil es in den USA mit dem Impfen vorangeht und auf die gewaltigen Konjunkturprogramme der USA gesetzt wird. Der DAX hat heute schon ein neues Rekordhoch erreicht bei 14.835 Punkten. Im Moment verbessert sich der DAX um 0,5% auf 14.821 Punkte.
Wie sieht bei den Ölpreisen aus? Auch Rohöl wird ja in großen Mengen über den Suezkanal transportiert.
Naja, diese Suezkanalgeschichte hat eben schon für Nervosität gesorgt. Da war es in der letzten Woche sprunghaft auf fast 70 Dollar nach oben gegangen. Jetzt hat sich der Ölpreis für die Nordseesorte Brent etwas darunter, so bei rund 65 Dollar eingependelt. Im Moment allerdings schon auch mit einem kleinen Plus von 1%.
Wie gehört, der Riesenfrachter Ever Given steckt nicht mehr diagonal fest wie ein gestrandeter Wal, der über die ganze Kanalbreite an den Ufern des Suezkanals geklemmt hat. Aber ist die Sache damit ausgestanden? Wohl nicht. Jan Plate, Sie haben das mit einem Experten beleuchtet.
Das Börsengespräch habe ich geführt mit Andreas Scheuele von der Deka Bank. Dieses Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und erstmal größer, globaler geschaut durch dieses Unglück im Suezkanal. Wie groß ist denn jetzt schon der Schaden und kommen wir da mit einem blauen Auge davon?
Also die Bedeutung des Suezkanals kann man tatsächlich nicht groß genug einschätzen. 30% des weltweiten Containervolumens laufen durch ihn, 12% des globalen Warenhandels. Lloyds hat es versucht in Zahlen zu gießen und die kommen auf eine Belastung von etwa 9 Milliarden US-Dollar pro Woche Stillstand im Suezkanal. Das Ganze kommt natürlich jetzt zu einer Unzeit, denn schon vor der Havarie gab es Transportengpässe, vor allem auf der Handelsroute zwischen Asien und Europa. Und die läuft nun mal genau durch den Suezkanal. Also hat sich hier die Situation sogar noch mal verschärft.
Wenn wir es jetzt ein bisschen kleiner angehen und uns Deutschland vornehmen, was das da bedeutet durch diese Verzögerungen, die dennoch jetzt schon entstanden sind, müssen wir mit leeren Regalen in Deutschland rechnen.
Das Ganze führt nicht zu leeren Regalen, aber zu Preissteigerungen. Und das ist auch schon unangenehm, denn im Moment gibt es ja ohnehin schon Inflationssorgen an den Kapitalmärkten.
Auf den Suezkanal und die Zukunft geschaut, sollten da in Zukunft mehr Schlepper vorgehalten werden, um das abzusichern? Sollte am Konzept, sollten die Betreiber des Suezkanals da etwas ändern? Was sollte da anders gemacht werden?
Natürlich kann man da ein bisschen was ändern durch, wie Sie gesagt haben, Schlepper, oder man könnte natürlich auch daran denken, den Kanal auszubauen, wie es beispielsweise mit dem Panama-Kanal gemacht wird, oder ganz neue Handelswege erschließen. Aber die meisten Maßnahmen kosten viel Zeit. Das heißt, in der kurzen Frist wird uns hier nichts wirklich weiterhelfen.
Wenn wir uns die Containerschifffahrt anschauen, nach diesem Unglück jetzt im Suezkanal, aber auch die Diskussion um mögliche Terroranschläge, dann auslaufendes Öl aus diesen großen Schiffen, der Umweltaspekte, braucht es einen anderen Umgang mit der Containerschifffahrt?
Ich glaube, dass wir nicht so viel anderes sehen. Natürlich, klar, kann man immer wieder die Wartungen verbessern, die Mannschaften besser ausbilden etc. Ich meine, das war jetzt nicht der erste Unfall dieses Containerschiffes, das wir erlebt haben. Aber ja, einen grundsätzlichen Umgang werden wir vermutlich nicht haben, weil einfach der Wettbewerb bei den Betreibern zu groß ist wahrscheinlich.
Was ist mit dem Flugverkehr? Ist der Suezkanal ersetzbar durch den Flugverkehr?
Nein, der ist definitiv nicht ersetzbar. Alles, was klein ist, kann natürlich über Luftfracht transportiert werden. Beispielsweise Chips aus Asien. Aber große Produkte, große Güter, die können kaum auf die Luftfracht ausweichen. Und Luftfracht ist auch deutlich teurer als der Schiffsverkehr. Also insofern sind die Ausweichmöglichkeiten sehr begrenzt.
Wie sieht's aus mit der Globalisierung, dem Warenaustausch, der Arbeitsteilung? Wie wackelig und empfindlich ist dieses Konstrukt?
Na, es hat uns zumindest die Verwundbarkeit der Globalisierung aufgezeigt. Die internationale Arbeitsteilung, die führt eben dazu, dass es dann schnell irgendwann mal haken kann, wenn Transporte nicht gesichert sind oder wenn es irgendwo zu Produktionsengpässen kommt. Das Ganze dürfte ein Argument für eine stärkere Regionalisierung sein. Das heißt nicht, dass Produktion komplett beispielsweise nach Deutschland zurückverlagert wird, aber möglicherweise nach Europa oder Mittel- und Osteuropa verstärkt. Und die Globalisierung aber insgesamt, glaube ich, die wird nicht zur Disposition gestellt. Muss ich das vielleicht so vergleichen? Eine Sperrung des Rheins würde auch nicht eine Grundsatzdiskussion über den innerdeutschen Handel nach sich ziehen. Und was im Kleinen für Deutschland gilt, das gilt dann im Großen auch für die Welt.
So viel zu Kanalfrachter und Globalisierung. Anderes Thema, die Probleme eines amerikanischen Hedgefonds namens Archegos Capital. Die schicken Schockwellen durch die Bankenwelt. Das betrifft die Schweizer Großbank Credit Suisse, die japanische Bank Nomura und angeblich auch die Deutsche Bank.
Wie es da aus Finanzkreisen heißt, ist die Deutsche Bank allerdings nicht so betroffen wie Konkurrenten. Das Engagement der Deutschen Bank sei nur ein Bruchteil dessen, das andere haben. Dennoch auch die Aktien der Deutschen Bank verlieren etwas mehr als 3%. Aber eben bei anderen Geldhäusern sind Anleger wegen der Probleme dieses amerikanischen Hedgefonds deutlich vorsichtiger. Eben in Japan haben Anteilsscheine der Investmentbank Nomura mit einem Abschlag von rund 15% das größte Tagesminus seit Jahrzehnten verbucht. Oder eben der Blick in die Schweiz auf die Credit Suisse. Die Credit Suisse stellt sich nach eigenen Angaben eben auf größere Verluste ein, ohne das bisher deutlicher zu formulieren. Und die Aktien der Credit Suisse, die büßen auch rund 14% ein.
Von der Commerzbank gibt es eine Personalie.
Ja, da wurde ein neuer Aufsichtsratschef gesucht, nachdem der bisherige Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter ja überraschend krankheitsbedingt zurückgetreten war. Nun scheint ein neuer gefunden zu sein. Es soll der langjährige Genossenschaftsbanker Helmut Gottschalk sein, der 69-Jährige war früher lange der Chefkontrolleur der DZ-Bank und die Aktien der Commerzbank dennoch mit einem kleinen Minus von 0,5%.
Blicken wir zum Schluss auf den Euro.
Ja, der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 17,65. Dann natürlich auch noch der Blick auf die deutschen Staatsanleihen. Die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite minus bei 0,39%. Und der Goldpreis geht etwas zurück. Der Goldpreis fällt um rund einen Dollar im Vergleich zu Freitagmittag und notiert bei rund 1.725 Dollar. In Euro noch gerade umgerechnet sind das 1.467 Euro für das Gold.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Die Topmanager der DAX-Konzerne verdienten im vergangenen Corona-Jahr weniger als im Jahr zuvor. Dieser leichte Abwärtstrend, den gibt es nicht zum ersten Mal, aber erstmals wird an der Spitze der Post mehr verdient als auf dem Chefsessel bei VW. Was die HKP-Studie zur Vorstandsvergütung ergab, Brigitte Scholtes dazu.
Die Corona-Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen in der Vergütung der Vorstandschefs der 30 DAX-Unternehmen.
Wir schauen heute auf eine der spannendsten Auswertungen zu dem Thema Vorstandsvergütung seit einiger Zeit,
sagt Michael Kramarsch, Managing Partner der Unternehmensberatung HKP. Spannend vor allem, die Manager verdienten 2020 im Schnitt 5,3 Millionen Euro und damit erheblich weniger als noch 2019.
Wir sehen deutlich rückläufige Unternehmensgewinne im Durchschnitt mit minus 45%. Die durchschnittlichen Gesamtvergütungen gehen um 28% zurück. Das ist im Wesentlichen durch die zwei variablen Vergütungskomponenten Jahresbonus und Langfristvergütung getrieben. Die zugeflossenen und realisierten Vergütungen sinken unter die Zielvergütung. Also es war ein durchschnittlich schlechtes Jahr.
Die Jahresboni sanken im Schnitt um 38%, die mehrjährigen variablen Vergütungen um 41%. HKP hat dazu die bisher vorliegenden Geschäftsberichte ausgewertet. Es fehlen bisher nur Linde und Delivery Hero, die aber den Schnitt nicht wesentlich verändern dürften. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede. So sank bei 14 Unternehmen der Gewinn pro Aktie, bei 8 stieg er. Und das zeigt sich dann auch in der Vergütung. So hat der Paketboom in Corona-Zeiten nicht nur den Gewinn der Deutschen Post getrieben, sondern auch deren Chef Frank Appel zum Spitzenverdiener unter den DAX-Chefs aufsteigen lassen. 10 Millionen Euro erhielt er und das lag im Wesentlichen am Jahresbonus. Der inzwischen abgetretene Siemens-Chef Joe Käser liegt mit knapp 9,3 Millionen Euro auf Platz 2, gefolgt von Merck-Chef Stefan Oschmann mit 9 Millionen Euro. Auf den letzten Plätzen sind SAP und Beiersdorf zu finden, die ihren Chefs jeweils nur gut 2 Millionen Euro zahlten. Absoluter Spitzenverdiener aber ist der Chef eines Unternehmens, das in dieser Auflistung gar nicht vertreten ist. Oliver Steil von TeamViewer, einem Softwarekonzern, der im MDAX vertreten ist. Hatte er schon für 2019 gut 40 Millionen Euro erhalten, waren es für 2020 sogar 70 Millionen Euro. Eine solch hohe Vergütung sei nicht ungewöhnlich bei erfolgreichen jungen IT-Unternehmen, meint Michael Kramarsch.
Diese Unternehmen in ihrer Geschäftstypizität haben Gründer oder Führungskräfte, die hoch variabel vergütet sind. An der Börse sehen wir ja dann nur die, die es geschafft haben. Also wir sehen dann nur die absolute Spitze. Und diese unternehmerische Bewegung, von der wir ja auch als Gesellschaft profitieren, die geht international üblich mit hohen, bisher in Deutschland nicht gekannten Vergütungspaketen einher.
Dass auch Deutschland solche Unternehmen hervorbringe, das sollte man positiv sehen, meint der Vergütungsexperte.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Heute Nachmittag gehen in Nordrhein-Westfalen die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in die siebte Runde. Siebte Runde, das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass diese Tarifrunde sehr zäh verläuft. Das hat natürlich mit der Pandemie zu tun, aber deutlich mehr noch mit dem Digitalisierungsprozess, den die Autobranche vor sich hat. Bei den Tarifverhandlungen für die rund 70.000 Beschäftigten in der Stahlbranche haben die IG Metall und die Stahlarbeitgeber gestern Abend eine Tarifeinigung erzielt. Wolfgang Landmesser berichtet und beginnt mit, ja, wie soll man es nennen, Stößchen auf den Abschluss.
Wir überbrücken das damit, dass wir auch zu berichten wissen, dass wir nach Abschluss der Tarifverhandlungen in einer wunderbaren Ausgewogenheit sowohl Kölsch als auch Altbier wie auch Pilz getrunken haben.
Mit Bier auf den Tarifabschluss anzustoßen, hat in der Stahlbranche Tradition. Aber die Stimmung war auch deswegen gelöst, weil beide Seiten mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sind. Jörg Fuhrmann, Verhandlungsführer der Stahlarbeitgeber.
Ganz in der Tradition unserer Montanindustrie zu der ich mich mit Stolz bekenne, haben wir gerade in dieser schwersten Wirtschaftskrise seit 1945, die immer noch nicht vorüber ist, einen Abschluss mit Augenmaß gefunden.
Fair und verantwortungsvoll nennt den Abschluss auch Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW. Der Gewerkschaft war es vor allem wichtig, auch dauerhaft für mehr Geld auf dem Gehaltszettel der Stahlarbeiter zu sorgen. Vereinbart sind jährlich 600 Euro, die auch zur Beschäftigungssicherung genutzt werden können. Das bedeutet, wenn die Geschäfte schlecht laufen oder sich Unternehmen im Umbau befinden, können sie das Geld in freie Tage umwandeln. Ein ähnliches Entgelt hatten IG Metall und Arbeitgeber bereits in der letzten Tarifrunde vereinbart.
Jedes alten Gut gibt es Geld, gibt es Schwierigkeiten, kann Geld in Zeit gewechselt werden. Und wir haben damit ein dauerhaftes Instrument geschaffen, welches auch tarifdynamisch ist. Das heißt, wenn wir weitere Tarifrunden machen, wenn wir weitere klassische prozentuale Erhöhungen machen, dann steigt auch dieses Geld mit. Damit verliert es auch nicht seinen Wert für die Zukunft.
Die 600 Euro soll es ab 2023 geben. Bis dahin sind zwei Einmalzahlungen in Höhe von jeweils 250 Euro vorgesehen, die Unternehmen im Krisenfall ebenfalls in Freizeit umwandeln können. Außerdem gibt es für die Stahlkocher eine Corona-Beihilfe in Höhe von 500 Euro, steuerfrei. Eine Anerkennung für die besondere Belastung in der Pandemie, meint IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler.
Wir finden das auch mehr als gerechtfertigt, weil gerade in der Stahlindustrie unter erschwerten Bedingungen in der Corona-Pandemie auch weitergearbeitet wurde. Gerade unsere Kolleginnen und Kollegen, die in der Produktion sind, die an den Hochöfen sitzen, dort wirklich Hervorragendes geleistet haben, um einfach ihren Anteil daran haben, wir haben es immer so schön gesagt, dass der Laden am Laufen blieb.
Die Verhandlungskommission der Gewerkschaft habe das Ergebnis bereits ausdrücklich begrüßt, sagt der Gewerkschaftschef. Unter dem Strich stehe auch nach Abzug der Inflation ein Lohnplus. Auch wenn die Rechnung knifflig ist, wie viel Prozent die Steigerung genau ausmacht.
Und das ist ein Abschluss, wo ich alle Excel-Freunde der Welt zu auffordere, ob es dort eine Zahl gibt, die nachher am Ende für alle die gleiche ist.
Der Abschluss für die Eisen- und Stahlindustrie ist also geschafft. In der Metall- und Elektroindustrie steht ein Ergebnis noch aus. Auch hier fordert die IG Metall einen Lohnplus, das zur Beschäftigungssicherung dienen soll.
Der Bericht von Wolfgang Landmesser war das. Die Ausbreitung des Coronavirus gewinnt an Fahrt, die politische Verständigung auf Gegenmaßnahmen nicht. Die Diskussion kreist um die Frage, ob es eine neue gesetzliche Grundlage dafür geben sollte, dass der Bund landesweit gültige Corona-Maßnahmen anordnen kann. Im Moment kann er das nur sehr eingeschränkt. Thüringens Ministerpräsident Ramelow wird mit der Aufforderung an Berlin zitiert, dann macht es doch endlich. Eine Aufforderung, die vielleicht auch ganz gut an die Unternehmen in Deutschland gehen könnte, am Arbeitsplatz mehr und öfter zu testen. Das könnte ein wertvoller Beitrag zur Pandemiebekämpfung sein. Wie steht es um das macht's doch endlich in den Betrieben? Johannes Kuhn dazu.
Anfang April wollen die Wirtschaftsverbände Bilanz ziehen. Wie flächendeckend bieten Unternehmen ihren Mitarbeitenden Corona-Tests an? Die Kanzlerin hatte am Sonntag durchblicken lassen. Sie hat nicht den Eindruck, dass die Selbstverpflichtung ausreicht.
Wir haben gesagt, bis Anfang April muss das klar sein. Diese Woche Donnerstag ist der 1. April. Wenn wir den Eindruck bekommen, und heute habe ich gerade wieder Presseäußerungen gesehen, wo ich diesen Eindruck bekomme, dass das doch nicht flächendeckend umgesetzt wird, dann müssen wir gesetzlich durch die Arbeitsschutzverordnung etwas tun.
So Angela Merkel bei Anne Will. Die Spitzenverbände der Wirtschaft hingegen sprechen von großer Resonanz. Unternehmen von mehr als der Hälfte der bundesweit Beschäftigten seien dem Aufruf zu Testangeboten bereits gefolgt, hieß es vergangene Woche. Die Bundesregierung will die Umsetzung auch unabhängig überprüfen. Und sie hat die Hürde höher gelegt. Mindestens 90% der Beschäftigten und 2/3 bis 3/4 aller Firmen sollen dabei sein. Sonst ist es mit der Freiwilligkeit vorbei. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erinnerte am Morgen im Deutschlandfunk daran. Wenn es nach der SPD ginge, hätte man bereits in der letzten Bund-Länder-Schalte verbindliche Vorgaben auf den Weg gebracht.
Das bedeutet ja nur, es müssen Tests den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten werden. Das heißt ja nicht, dass die diese Tests dann auch durchführen müssen. Es ist also noch eine relativ milde Maßnahme. Hat sich insbesondere die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister nicht dazu durchringen können. Das war ja der Antritt der SPD in dieser Frage.
Die Wirtschaft sieht sich nun in die Rolle des Sündenbocks gedrängt, mit dem die Politik von eigenen Fehlern ablenken möchte. So sagt Ferdinand Munk, der beim Mittelstandsverband BVMW die Kommission Arbeit und Soziales leitet, unserem Hauptstadtstudio.
So nach dem Motto, das sind die bösen Unternehmer, das kann es nicht sein, sondern wir brauchen klare Absprachen zwischen Verantwortlichen in der Politik und Verantwortlichen in der Wirtschaft.
Zwei Länder haben Firmen bislang zu Testangeboten verpflichtet. Sachsen hat in seiner Corona-Verordnung festgelegt, dass Firmen ihren Mitarbeitern mindestens einen Schnelltest pro Woche anbieten müssen. Bei Kundenkontakt ist der Test sogar verpflichtend. Berlin entschied am Wochenende ebenfalls, dass Unternehmen künftig 2 Schnelltests pro Woche anbieten müssen. Ansonsten fehlt allerdings ein arbeitsrechtlicher Rahmen. Will eine Firma vor dem Betreten des Geländes von ihren Mitarbeitern zum Beispiel einen negativen Testnachweis verlangen, wäre dies im Sinne des Infektionsschutzes vielleicht hilfreich. Aber die rechtliche Grundlage des Arbeitgebers wäre äußerst wackelig, so die Münchner Arbeitsrechtlerin Michaela Filisiak.
Da sind wir dann bei Themen wie Fürsorgepflicht, Direktionsrecht, alles also so wachsweiche Begriffe, die eben in einer Interessenabwägung enden. Und immer dann natürlich, wenn ich eine Interessenabwägung mache, habe ich natürlich das Risiko, dass das einer etwaigen gerichtlichen Überprüfung nicht standhält, was da eben auch noch keine fixen Parameter gibt.
Entsprechend dürfte es auch bei steigenden Infektionszahlen bei Testangeboten bleiben. Die können Mitarbeiter dann wahrnehmen oder auch nicht. Der Bund könnte die Unternehmen in der Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Schnelltestbereitstellung verpflichten. Die Verordnung läuft Ende April ohnehin aus und muss verlängert werden. Allerdings gäbe es zuvor einige Dinge zu klären. Zum Beispiel, wie Firmen mit positiven Testergebnissen umgehen müssen. Oder ob Betriebe schließen müssen, wenn sie nicht genügend Tests anbieten können. Und hinter allem steht auch die Frage, ob der Bund einen Teil der Schnelltestkosten übernimmt. Mittelstandsvertreter Munk, selbst Unternehmenschef, hat folgenden Kompromissvorschlag.
Ich kann mir schon vorstellen, dass größere Mittelstandsbetriebe Tests für kleine Betriebe mitmachen können, auch vor Ort, dass von der Regierung die Tests kostenlos zur Verfügung gestellt werden und das Personal und die Räumlichkeiten eben über die Unternehmen dann abgerechnet werden.
Der Bericht von Johannes Kuhn war das. Und um diese Debatte ums Testen in den Unternehmen, darum geht es auch in den Kommentaren der Wirtschaftspresse.
Die Frankfurter Rundschau befürchtet, dass die Firmen von sich aus zu wenig dafür tun. Wie sich viele Unternehmen bei der Pandemiebekämpfung verhalten, ist inakzeptabel. Auf Wunsch der Bundesregierung sollen sie Corona-Schnelltests gratis zur Verfügung stellen, wenn Homeoffice unmöglich ist. Doch ohne Druck passiert nichts, wie eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags zeigt. 4 von 5 Firmen bieten derzeit keine Tests an. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz plädiert dafür, den Unternehmen noch ein bisschen Zeit zu geben. Denn die Tests gibt es noch nicht lange in ausreichender Zahl. Den Firmen muss zugestanden werden, das zu organisieren. Und man sollte ihnen zutrauen, dass sie dies allein schon aus Eigeninteresse tun werden. Verantwortung übernehmen für sich und seine Mitbürger heißt in dieser Pandemiephase auch, von diesen neuen Möglichkeiten breiten Gebrauch zu machen. Aus Sicht der Neuen Osnabrücker Zeitung reichen freiwillige Tests nicht aus. Das Blatt findet, dass in Betrieben keine Testpflicht besteht, obwohl sich dort und auf dem Weg dorthin viele Menschen begegnen, ist grob fahrlässig. Wenn ein noch härterer Lockdown notwendig wird, dann auch deshalb, weil Mittel und Möglichkeiten nicht ausgeschöpft worden sind. So beendet man die Krise nicht, so verlängert man sie. Das Handelsblatt befasst sich mit der Anordnung des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Freitag, wonach der Bundespräsident das deutsche Zustimmungsgesetz zum Finanzierungssystem der EU vorerst nicht ausfertigen darf. Hintergrund ist eine Verfassungsbeschwerde gegen den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds. Die Kläger um den AfD-Gründer Bernd Lucke werden sich bestätigt fühlen, aber sie treiben ein gefährliches Spiel. Viel mehr als die 750 Milliarden Euro braucht Europa das Bekenntnis zur Solidarität, wenn es ökonomisch nicht noch weiter gegenüber den USA und China zurückfallen will. Mit seinem Bündnis-Bürgerwille inszeniert sich Lucke als Vorkämpfer einer schweigenden Mehrheit in Deutschland. Doch glücklicherweise ist der Bürgerwille, den Lucke zu verkörpern glaubt, ein Minderheitenphänomen. Das Verfassungsgericht sollte den Eigenmittelbeschluss sorgfältig, aber zügig prüfen. Von einem juristischen Quertreiber darf es sich nicht instrumentalisieren lassen.
Und mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Jessica Sturmberg am Mikrofon und im Programm Die Bruderhähne, die in Baden-Württemberg aufwachsen dürfen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.